Die ganze gesammelte Intelligenz der KI wird dazu verwendet, dem Menschen Strich durch die Rechnung zu machen. Und sie hilft uns, Probleme zu lösen, die wir ohne sie gar nicht hätten. Liebe Gemeinde, vielleicht erinnern sich manche trotzdem noch, wenn du dein Glück versuchen willst, vielleicht erinnern sich manche trotzdem noch, die ab und zu mal in den letzten Monaten die Fahrscheune betreten haben, dass vor der Tür ein kleiner Engel stand seit Monaten. Wir haben keine Ahnung, wie er da hinkam. Wir wissen auch nicht, ob ihn jemand loswerden wollte oder ob jemand extra Geld ausgegeben hat, um der Kirchgemeinde eine Freude zu machen. Die Meinungen gehen auseinander und vermutlich hat der Spender deswegen auch seinen Namen oder seine Identität geheim gehalten. Die Meinungen gehen auseinander, die einen finden ihn süß, die anderen finden ihn kitschig und die dritten finden, dass er jenseits jeder Kritik ist. Sogar die Bibelforscher sind extra gekommen, die waren lange nicht mehr bei mir, um mich zu fragen, ob das unser Bild von Engeln ist, als evangelische Christen. Ich konnte ihnen zum Glück sagen, ich kann gar nichts dafür, da ist uns zugeflogen. Insider haben gleich von Anfang an gesagt, das Problem erledigt sich von selbst, weil dort spielen die Leuchter um Kinderball und irgendwann wird das mal bloß noch ein Haufen Scherben liegen. Aber er hat lange durchgehalten. Das Einzige war, er hat einen Flügel eingebüßt. Wissen vielleicht auch manche, die ab und zu dort vorbeigelaufen sind. Er hat nur noch einen Flügel und meine Frau hat gesagt, nun ist er doch kaputt, jetzt kannst du ihn doch mal wegschmeißen. Woran man schon sieht, zu welcher Fraktion sie gehört. Und ich habe gedacht, Moment, ein Engel mit einem Flügel, den schmeißt er erst weg, nachdem du darüber gepredigt hast. Mir fiel nämlich ein, dass ich mal in meiner frühen Dienstzeit eine Mädchenrüstzeit gemacht habe unter dem Thema Engel mit einem Flügel. Das bezog sich auf ein Zitat von Luciano de Crescenzo, der gesagt hat, wir sind alle Engel mit einem Flügel. Wir müssen uns umarmen, wenn wir fliegen wollen. Jetzt wunderbar. Hier noch, vielen Dank, Jonas. Gut, dass man ein paar Experten hat. Ja, und ich habe von dieser Rüstzeit keinerlei Aufzeichnungen und Unterlagen mehr, außer ein Foto habe ich noch gefunden. Und das war irgendwie so eine Art Altar vom Abschlussgottesdienst und da ist unser Rüstzeitplakat. Und da sieht man nochmal dieses Zitat, das Rüstzeitthema, man muss erst das Rote lesen, dann das Blaue. Wir sind alle Engel mit nur einem Flügel, wir müssen uns umarmen, wenn wir fliegen wollen. Das steht nicht in der Bibel. Und auch dieses Bild oder dieses Gleichnis von einem Engel mit einem Flügel kommt in der Bibel nicht vor. Aber die Wahrheit, die von diesem Satz verdeutlicht wird, die spielt im Neuen Testament eine ganz große Rolle und kann nicht oft genug erwähnt werden. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir den Weg zum Himmel nehmen wollen, dann können wir das nicht allein. Dann müssen wir das in enger Gemeinschaft tun. Wir können das nur in Umarmung mit anderen schaffen. Wir können das nur in Liebe verbunden bewältigen oder überhaupt möglich machen. Und die ersten Verse aus dem letzten Kapitel des Hebräerbriefs, die wir gerade als Lesung gehört haben, zeigen uns nochmal drei konkrete Punkte, wo das eine Rolle spielt. Mit dem Umarmen, mit dem gemeinsam fliegen können. Drei Punkte, und zwar jeder Vers ist ein anderer Punkt. Erstens, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Zweitens, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Drittens, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Wörtlich muss man das übersetzen, die geschwisterliche Liebe möge bleiben. Man sagt ja nur, dass etwas bleiben möge, wenn es eigentlich die Absicht hat zu gehen. Zum Bleiben fordert man nur den auf, der gehen möchte. Also wenn zum Geburtstag bei mir 14.30 Uhr Leute mit Blumen vor der Tür stehen, dann werde ich zu denen nicht sagen, ach Mensch, bleib doch noch zum Kaffee trinken, weil die denken, hallo, das wollten, deswegen sind wir eigentlich gekommen. Dann signalisiere ich ja eher, dass ich das bezweifle oder vielleicht auch gar nicht schlecht fände, wenn sie wieder gehen würden. Die Erfahrung ist offensichtlich für den Verfasser des Hebräerbriefs, und die können wir bestätigen, die Liebe unter den Glaubensgeschwistern bleibt nicht von selbst. Die ist im Begriff zu gehen, und deswegen muss man sagen, die möge doch bleiben. Warum bleibt die nicht von selbst? Erstens, weil es unter uns menschelt. Es gibt so Befindlichkeiten, es gibt Empfindlichkeiten, es gibt Missverständnisse, es gibt Stilfragen, es gibt Menschen, die uns liegen und andere, die uns nicht liegen. Und dass es unter uns menschelt, ist ja normal, aber dass das eine Rolle spielt, hängt damit zusammen, dass es uns an Demut fehlt. Der zweite Grund sind geistliche Differenzen. Der eine ist mehr evangelikal, der andere mehr liberal, der eine ist mehr hochlutherisch, der andere mehr freikirchlich. Der eine sagt, ich will mehr Lobpreis, der andere sagt, ich will auch mehr Lobpreis, aber sollte gregorianisch sein, also mit Hilfe der klassischen Liturgie. Und dass geistliche Differenzen uns auseinandertreiben, hat damit zu tun, dass es uns an Demut fehlt. Und dann gibt es politische Meinungsverschiedenheiten. Die sollten ja eigentlich in der Kirche gar nicht zu suchen haben, haben sie aber eben doch. Und ich kenne eine Reihe Leute, die gesagt haben, ich fühle mich in der Gemeinde nicht wohl mit dem, was ich politisch vertrete und wovon ich überzeugt bin. Ich werde ja schief angeguckt. Ob das berechtigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Halte beides für möglich. Dass politische Meinungsverschiedenheiten uns als Christen trennen, ist ein Zeichen, dass es uns an Demut fehlt. Denn jeder, der ein bisschen tiefsinnig über Politik nachdenkt, wird erkennen, jeder hat einen bestimmten Aspekt im Blick, hat mit dem vielleicht auch recht, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Es gehört auch die Kehrseite dazu und die hat auch eine Berechtigung. Und dann sagen viele, es geht ohne diese Gemeinde. Ich suche mir eine andere oder ich pflege Gemeinde in Zukunft online oder schaue mir einen Fernsehgottesdienst an. Das genügt mir auch. Es geht auch ohne Hauskreis, sagen manche, nachdem der bisherige Hauskreis irgendwie zerfallen ist. Es geht auch ohne Mitglied der Kirche zu sein. Ich kann das Geld auch jemand anderem zuwenden oder fällt mir schon was ein, wofür ich es verwenden kann. Das mag ja alles auch stimmen. Aber was sagt das aus über deine Liebe, wenn du so denkst, wenn dir solche Gedanken kommen? Was sagt das aus über deine Liebe zu den konkreten Schwestern und Brüdern dieser Gemeinde, wenn du sagst, ohne die komme ich genauso gut klar? Ich habe mehrmals gehört, also zweimal ist mir konkret eingefallen, dass mir jemand gesagt hat, ich gebe der Gemeinde noch eine Chance. Oder rückblickend, ich habe der Gemeinde noch mal eine Chance gegeben, aber die Gemeinde hat es verkackt. Das klingt mir nach den Worten eines Richters. Ich gebe ihnen eine Chance, sie kriegen Bewährung. Wenn wir uns wieder hier sehen, dann kommt es zu einer Gefängnisstrafe oder zu irgendwas anderem. Das klingt nach den Worten eines Richters, nicht nach den Worten eines Bruders, der über seine Geschwister spricht, der zur Liebe eigentlich verpflichtet ist und der sie auch braucht, die Liebe und die Gemeinschaft mit den Schwestern und Brüdern. Willst du fliegen? Willst du Jesus nachfolgen? Bist du auf dem Weg in den Himmel? Dann umarme deine Schwestern und Brüder. Sonst geht es dir wie dem Engel mit einem Flügel. Du fliegst im Kreis, du trudelst und landest hart auf dem Boden. Die geschwisterliche Liebe möge bleiben. Zweiter Punkt, vergesst nicht, gastfrei zu sein, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ich bin Anfang der 90er Jahre mit ein paar Freunden durch die USA gereist. Wir waren lange unterwegs, 4 Wochen, glaube ich, und dann sind wir Sonntagmorgen natürlich auch in Gottesdienst gegangen, wo wir gerade waren, in eine fremde Kirche an einem fremden Ort. Egal, ob es eine Dorfkapelle mit 20 Teilnehmern war oder eine Stadtkirche mit mehreren hundert Gottesdienstteilnehmern, man konnte sicher sein, nach dem Gottesdienst wurde man von mehreren natürlich völlig fremden Leuten umringt, begrüßt, in ein Gespräch verwickelt und dann zum Mittagessen eingeladen von einer der Familien. Ein, was immer auch zum Duschen eingeladen wurden, das hatte sicher auch einen Grund. In Deutschland könnte uns das nicht passieren. Und wenn das hier wäre, dass jemand fremd ist im Gottesdienst und er wird sofort umringt und ausgefragt, dann wäre er vielleicht erstaunt und möglicherweise auch verunsichert und würde sagen, hier gehst du nicht wieder her, Der wirst du ja gleich sofort vereinnahmt. Wie kommt das eigentlich, dass wir so ticken hier bei uns? Warum fertige ich Leute, die bei mir unangemeldet klingeln, selbst wenn es gute Bekannte sind, an der Tür ab mit dem, was sie gerade haben für Anliegen, statt als erstes mal zu sagen, komm erst mal rein in die gute Stube, willst eine Tasse Tee oder einen Kaffee? Nicht, weil der Tee zu teuer ist, nicht, weil die Wohnung gerade nicht geputzt ist, das fällt mir meistens gar nicht auf, sondern weil bereits jede Minute auch meiner Freizeit verplant ist, weil ich noch so viel erledigen muss oder weil ich auch meine, ich müsste irgendwas auftischen oder anbieten, was ich gerade nicht zur Hand habe. Ahnen wir manchmal, was uns dabei verloren geht? Was ist, wenn gerade Gott mich besuchen wollte um diese Stunde, aber ich kann das leider gerade gar nicht einrichten, weil andere wichtige Dinge anliegen? Vielleicht sagt mancher, das passiert nicht, Gott ruft mich an, besucht mich ja nicht. Doch, die Bibel ist voll davon, und zu berichten, wie Gott Menschen besucht hat, und zwar vorwiegend durch Begegnungen mit anderen Menschen, durch bekannte oder unbekannte Menschen, durch ganz normale Leute, die Gott zu seinen Boten gemacht hat, oder durch himmlische Engel, die als ganz normale Menschen erscheinen und in diesem Gewand Menschen besuchen. Vergesst nicht, gastfrei zu sein, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und als drittes heißt es, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Die Gefangenenhilfe, dass man also Strafgefangene besucht im Gefängnis und ihnen zeigt, dass sie nicht verhasst und abgeschrieben sind, sondern dass sie auch liebenswerte Menschen sind, hat in der Kirche eine alte Tradition, das gab es schon in der Antike und wurde in der Neuzeit im 19. Jahrhundert durch die Bewegung der inneren Mission, der Diakonie, wieder aufgegriffen. Mathilda Frede war eine der ersten, die in Finnland und Russland sich um Gefangene gekümmert hat und ihre schlimme, also menschenunwürdige Lage versucht hat, etwas zu mildern und ihnen seelsorgerlich auch zu helfen. Und heute ist das alles professionalisiert. Es gibt die Strafvollzugsseelsorge, Pfarrer und Gemeindepädagogen sind da regelmäßig in Gefängnissen unterwegs, dort, wo ihr Dienst in Anspruch genommen wird. Auch um Misshandelte haben sich früher die Diakonie stark gekümmert. Jetzt ist das viel auch staatlichen Einrichtungen vorbehalten, Frauenhäuser und in Obhutnahmestellen, wo Menschen, die misshandelt wurden oder in der Gefahr sind, misshandelt zu werden, einen Schutzraum bekommen. Der Hebräerbrief denkt sicher auch an sowas, er hat es nicht genauer definiert, aber er denkt vor allem auch an die Schwestern und Brüder, die gefangen sind, die misshandelt werden wegen ihres Glaubens an Jesus Christus. Das ist keine Geschichte von früher, sondern wir erfahren das, wer das möchte, erfährt das weniger aus den etablierten Medien. Für die ist das Bild irgendwie Christen als die unterdrückte Gruppe schwer zu akzeptieren und in ihr Weltbild zu übernehmen. Aber zum Beispiel in den Veröffentlichungen von Open Doors, von denen auch einige hier draußen auf dem Schriftentisch liegen, kann man das erfahren. In ca. 100 Ländern werden Christen wegen ihres Glaubens benachteiligt, bedroht, misshandelt und in vielen Ländern auch eingesperrt oder sogar getötet. Und das ist, wie gesagt, ein breites Spektrum. In dem Weltverfolgungsindex werden jedes Jahr die 50 Länder aufgeführt, wo es am härtesten, am schlimmsten ist. Unverändert steht Nordkorea dort an der ersten Stelle seit vielen Jahrzehnten. Und dann kommen gleich islamische Länder, aber das Spektrum ist viel breiter. Der Schwerpunkt im Juli ist Mexiko. Viele werden sagen, Mexiko, ist das nicht ein katholisches Land? Da können doch Christen nicht verfolgt werden. In Mexiko werden Christen, die wirklich an Jesus glauben, von zwei Seiten kommen die unter Druck. Das eine ist von den indigenen Traditionen. In vielen Dörfern, aber auch Städten sind die Menschen formal katholisch, aber in der Tiefe leben die alten Stammes-Glaubensvorstellungen der indigenen Zeit, also der indianischen Vorstellungen, und der Aberglaube spielt eine große Rolle und haben sich vermischt oder sind unter der Decke des katholischen Glaubens präsent und prägend. Und der zweite Druckpunkt für Christen sind die Drogenkartelle, die eine gigantische Macht ausüben. In Mexiko sind ja hunderte Menschen spurlos verschwunden, Die Polizei ermittelt nicht oder ist selbst beteiligt, man weiß es nicht. Und für diese Drogenkartelle sind Christen auch ärgerlich, weil die halt junge Leute stärken und ermutigen und zu einem selbstbestimmten Leben führen wollen und sie ein bisschen aus der Gewaltspirale und aus der Angstspirale herausführen. In diesem aktuellen Heft, in dem Juli-Heft, ist von einem Ehepaar die Rede, Beatrice und Markus. Und sie berichten aus ihren Erfahrungen. In dem Moment, wo du Jesus erwähnst, fängt die Verfolgung an. Sie denken, damit ist an die Angehörigen gemeint, die in den Stammesreligionen leben, sie denken, es ist ihre Pflicht, jeden zu verfolgen, der ihre Tradition anzweifelt. Als die Dorfbewohner erfuhren, dass Beatrice und Markus an Jesus glaubten, wandten sie sich von ihnen ab. Nachbarn vergifteten sogar den Hund der Familie. Auch die zweijährige Tochter kam in Kontakt mit dem Gift und schwebte in Lebensgefahr. Auf dem Weg zum Krankenhaus beteten Markus und Beatrice unablässig und bangten um das Leben ihrer Tochter. Beatrice sah dann ihren Mann an und sagte, auch wenn unsere Tochter sterben sollte, werden wir bleiben, denn Gott hat uns hierhergestellt. Die Tochter überlebte durch Gottes Gnade und dann eröffneten die beiden eine Schule in der Gegend. Weil sie wussten, viele Drogenkartelle haben es auf Kinder abgesehen und rekrutieren diese als zukünftige Kunden und Mitglieder der Banden. Und deswegen arbeitet das Ehepaar mit einem Bildungsprogramm dagegen an. Sie stärkten also die Kinder in der Schule, erzählten ihnen von Jesus, halfen ihnen zu erkennen, dass sie in Gottes Augen frei sind und einen eigenen guten Weg gehen können und sie niemand zwingen kann, das Böse zu tun. Die Mütter sahen den positiven Einfluss und waren auch sehr angetan und sehr offen für Jesus und für Gespräche mit Beatrice. Und in diesen Gesprächen kam auch das Leiden dieser Frauen zum Vorschein. Mexiko gehört zu den Ländern mit der höchsten Rate von Gewalt gegen Frauen. 7 von 10 Frauen haben bereits Gewalt erlebt. Die Zahl von Sexualstraftaten und Morden an Frauen haben in den letzten Jahren zugenommen. Es wurde eine Frauengruppe gegründet, die sich hinter verschlossenen Türen traf, um gemeinsam Bibel zu lesen und zu beten. Gott offenbarte vielen dieser Frauen, welchen unschätzbaren Wert sie in Jesu Augen haben, wo sie sich bisher immer als wertlos und als Stück Dreck betrachtet gesehen haben. Beatrice berichtet weiter, eines Tages, als wir uns getroffen haben, parkten mehrere Autos voller bewaffneter Bandenmitglieder draußen und überwachten uns. Wir hatten große Angst, dass sie uns töten oder entführen würden. Diese Einschüchterungsversuche schürten Unsicherheit und Angst unter den Frauen, dennoch trafen sie sich weiterhin. Trotz der anhaltenden Gefahr kommt die Frauengruppe bis heute heimlich zusammen. Viele von ihnen müssen ihren Glauben geheim halten, um die Ablehnung ihres Umfelds zu umgehen. Und Beatrice sagt, betet, dass die Angst nicht gewinnt und dass der Kreis des Schweigens zu einem Gebiet wird, an dem die Hoffnung reagiert. Liebe Gemeinde, wenn wir das hören, das ist nur eins von, wie gesagt, 100 Ländern, die betroffen sind, fragen wir uns, was können wir tun? Wir denken als Deutsche natürlich immer zuerst daran, dass wir was spenden könnten. Das kann man auch machen und damit kann Open Doors vielen Menschen helfen. Es gibt Aktionen, wo man Briefe schreiben kann, der Ermutigung. Da werden auch Namen und Länder aufgeführt, wo das gerade laufen kann. Es gibt ab und zu Möglichkeiten, mit einer Reise solche Leute auch zu besuchen, um sie persönlich zu stärken. Aber das Wichtigste, was auch diese Beatrice schreibt und was der Hebräerbrief uns nahelegt, betet. Betet für uns, dass die Angst nicht gewinnt. Und hier sagt der Hebräerbrief, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, denkt an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe seid. Gedenkt. Gedenken heißt, dass wir sie erst einmal nicht vergessen. Wenn wir das im Blick behalten, wie es Christen anderswo geht, rückt das unsere eigene Situation in ein ganz neues Licht. Dann sehen wir unsere Probleme, unsere Herausforderungen, was uns Angst macht, was uns hindert, die gute Nachricht war zu sagen, alles in einem ganz neuen Licht. Und sagen uns, so leicht wie wir haben es nur wenige, sowohl materiell als auch von der Sicherheit, von der Rechtssicherheit, von dem, was einem passieren könnte. Nicht vergessen bedeutet aber auch in die Fürbitte einschließen, was wir im Gottesdienst immer wieder tun wollen, was Hauskreise, wenn sie gemeinsam beten, im Blick behalten sollten und was auch jeder von uns für sich allein tun kann. Und das Mitleiden. Man sagt, was nützt das mitzuleiden, aber doch sich hineinzuversetzen, daran zu denken, das bewusst diesen Weg mitzugehen des Leidens, so wie wir es bei Jesus in der Karwoche machen, so auch für unsere Schwestern und Brüder in Mexiko, in Nordkorea, im Iran oder wo auch immer. Es geht nicht nur darum, dass wir herausgefordert sind, diesen Christen zu helfen, sondern wir selbst brauchen auch ihre Hilfe, denn sie sind näher an dem, was Christsein und was Nachfolge bedeutet. Sie erleben das, so wie es Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das können wir von ihnen lernen und wir brauchen uns gegenseitig. Wir müssen uns umarmen, damit wir losfliegen können und Jesus nachfolgen und auf dem Weg zum Himmel bleiben. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.